HR Info. Kulturlust.
Mit Pablo Diaw. Seit diesem Freitag ist Adolf Hitlers Mein Kampf in einigen Buchhandlungen in Deutschland wieder erhältlich. In einer kritischen Edition wohlgemerkt. Das heißt, die Mitarbeiter des Instituts für Zeitgeschichte in München haben Hitlers Pamphlet mit mehr als 3500 Anmerkungen versehen. Einer, der schon in den 90er Jahren Mein Kampf auf die Bühne brachte, ist der Schauspieler und Kabarettist Serdar Somuncu.
Die erste Frage ist, darf man über dieses Buch Adolf Hitlers Mein Kampf lachen? Und die Antwort ist ganz einfach, nein. Aber man kann gar nicht anders. Und deswegen wird zwischendurch nichts anderes übrig bleiben, als zu lachen. Das Zwerchfell wird sich von allein in Bewegung setzen.
Was den Kabarettisten Somuncu bewegt hat, über 1500 Lesungen mit Mein Kampf zu machen, das erklärt er uns im Gespräch. Außerdem in dieser Sendung der Büchercheck. Heute der Krimi Die Verbrannten. Die Kulturlust in HR Info. Als unerträgliches Konglomerat von Texten, zusammengetragen aus einschlägig antisemitischer und völkischer Literatur der frühen 1920er Jahre. So wird das Buch Mein Kampf von Adolf Hitler von Wissenschaftlern beschrieben. Unbestritten ist, Mein Kampf ist Hitlers wichtigste politische Schrift. Entstanden in den Jahren 1924 bis 1926 in zwei Bänden. Das Buch zu drucken war in Deutschland bis Ende 2015 verboten, weil der Bayerische Freistaat als Eigentümer der Urheberrechte dies verhinderte. Dieses Recht ist nun erloschen. Ab diesem Freitag wird eine Neuauflage von Mein Kampf im Handel verfügbar sein. Allerdings war das Buch bei vielen deutschen Familien im Regal und es wurde auch in Antiquariaten verkauft. Wolfgang Hetfleisch berichtet.
Das böse Werk liegt auf der Couch. Weil es in einer Schachtel aus Karton steckt, ist nur der Buchrücken zu sehen. Darauf prangt in goldenen Lettern der Titel »Mein Kampf«. »Schauen Sie ruhig mal rein«, sagt Georg Ewald in seiner kleinen Wohnung in der Frankfurter Altstadt. Der Antiquar ist definitiv kein Nazi-Sympathisant. Doch das Buch von Adolf Hitler hat Ewald bis heute im Angebot. Und das ganz legal.
Wir dürfen damit handeln als Antiquar, aber ein Druck war nicht möglich hier in Deutschland. Im Ausland schon.
Grundsätzlich gilt: Wer in Deutschland verfassungswidrige Propaganda verbreitet, macht sich strafbar. Dass der urheberrechtliche Schutz von Hitlers Pamphlet zum Jahreswechsel erloschen ist und das Institut für Zeitgeschichte eine kommentierte Neuauflage herausgibt, ändert daran nichts. Doch der Handel mit Exemplaren aus der Zeit des Nationalsozialismus ist ebenso erlaubt wie deren Besitz. Und der Altbestand ist Ewald zufolge beträchtlich.
Ja, das können Sie kriegen. Also hier in Frankfurt schätze ich mal, dass das in Tausenden von Haushalten noch vorhanden ist.
Hitlers Buch wurde nach der Machtergreifung der Nazis zum Bestseller. Gaben sich sogenannte Volksgenossen das Jawort, erhielten sie automatisch die Hochzeitsausgabe. 1944 lag die Gesamtauflage von Mein Kampf bei rund 10 Millionen. Noch heute ist die Hetzschrift im antiquarischen Handel problemlos zu bekommen. In der Regel für 100 bis 200 Euro. Georg Ewald sagt, eine Nachfrage habe es immer gegeben.
Verbot war immer ein Reiz, an das Buch heranzukommen. Da wurde ein bisschen getuschelt und dann hatte man das unterm Ladentisch. Ich habe es nie öffentlich gezeigt, aber ich hatte es jedes Mal da.
Moralische Bedenken hatte der Antiquar beim Verkauf des Machwerks nie. Um junge Menschen von heute zu verführen, sei der Text, der vor antisemitischer Hetze trieft, einfach zu schlecht.
Es ist wirklich in einer miserablen Sprache geschrieben. Man legt dieses Buch ganz schnell zur Seite. Es ist im Grunde unlesbar.
Ewald findet es richtig, dass das Münchner Institut für Zeitgeschichte jetzt eine kritische Edition herausgibt. Die Gefahr, damit Hitlers Gedankengut populär zu machen, sieht er auch in diesem Fall nicht.
Der seine geistige Nahrung aus diesem Buch ziehen will, der hat das Buch sowieso. Und die Veröffentlichung jetzt wird keine neuen Nazis schaffen. Ganz im Gegenteil, ich denke, die Auseinandersetzung kann jetzt erstmal gut stattfinden.
Hitlers Mein Kampf war auch schon im antiquarischen Handel erhältlich, Wolfgang Hetfleisch berichtete. Einer, der sich schon in den 90er Jahren mit Hitlers Mein Kampf auf der Bühne beschäftigte, ist der Schauspieler und Kabarettist Serdar Somuncu. 1996 begann er mit Lesungen aus Mein Kampf. Diese Lesungen sind als CD jetzt neu aufgelegt worden. Und im Oktober erschien von Serdar Somuncu das Buch »Der Adolf in mir«. Die Karriere einer verbotenen Idee, wo er all die Erfahrungen auf den Lesereisen mit Mein Kampf niedergeschrieben hat. Ich habe mit Serdar Somuncu vor der Sendung sprechen können und habe ihn gefragt, was ihn an diesem Buch Mein Kampf gereizt hat.
Na, zunächst mal hat mich nicht das Buch, sondern die Umstände um das Buch und auch die aktuelle Situation zu dieser Zeit gereizt. Es war nämlich Anfang der 90er so, dass Menschen in Deutschland nicht deutscher Herkunft, vornehmlich türkische Familien, verbrannt wurden. Und dass der große Teil der Gesellschaft relativ spät erst darauf reagiert hat, indem Lichterketten organisiert wurden, die aber so schnell, wie sie gekommen waren, auch wieder verschwunden sind. Und infolgedessen habe ich als Künstler nach einem Stoff gesucht, der dieses Thema aufgreift, aber eben nicht so, wie es in literarischen Vorlagen schon vorhanden war, sondern eben auf eine andere Art und Weise mit einem Text, der sowohl brisant als aber auch unbekannt ist. Und da fiel mir sofort auf Mein Kampf, Adolf Hitler. Ich kannte die Lesung von Helmut Qualtinger aus den 70er Jahren. Und das schien mir als das richtige Projekt zur richtigen Zeit.
Wollten Sie auch das Buch in dem Sinne auch etwas entmystifizieren?
Das hat sich so ergeben. Ich habe ja in der Auseinandersetzung mit diesem Buch mich selbst weiterentwickelt und von der anfänglichen Naivität, einen Text einfach vortragen zu wollen und zu gucken, was passiert, habe ich mich entwickelt bis hin zu einer Haltung, die ich heute auch habe in Fragen dieses Buches, dass nämlich die Inhalte, die darin enthalten sind, sehr, sehr wichtig sind und dass man diese Inhalte auch insbesondere jungen Menschen heute vermitteln muss, aus abschreckenden Gründen. Mein Kampf ist das zentrale Werk des Nationalsozialismus. Es ist das einzige, was von Adolf Hitler schriftlich im Original überliefert ist. Und als Indikator auch für unseren Umgang mit den Hinterlassenschaften der Geschichte ist es sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und wie ich finde, souverän und angstfrei auseinanderzusetzen, ohne eine übergeordnete Instanz, die es kommentiert oder mir vorschreibt, wie ich es zu verstehen habe.
Das sagt der Kabarettist und Schauspieler Serdar Somuncu. Wie eine solche Lesung von Mein Kampf aus dem Tagebuch eines Massenmörders war, das hören wir im folgenden Audio.
Der einzige Grund, weshalb ich das Buch verbieten würde, das sind die grammatikalischen Fehler, die darin enthalten sind. Und einen solchen grammatikalischen Fehler und ein solches Kapitel, das habe ich jetzt als nächstes, da geht es dann um einen Vergleich auch zwischen Mooren, zwischen Pferden und Kraftfahrzeugen. Und diese drei wiederum sind Vorbild für eine bestimmte Rasse. Und wer sollte das anders sein als der Arier als Kulturbegründer? Schöpferisch tätige Völker sind von jeher und von Grund aus schöpferisch veranlagt. Auch wenn dies den Augen oberflächlicher Betrachter nicht erkenntlich sein soll. Am deutlichsten sehen wir dies an der Rasse, die Träger der menschlichen Kulturentwicklung war und ist, an den Ariern. Das Wort der Moor hat seine Schuldigkeit getan. Der Moor kann gehen, hat leider seine nur zu tiefe Bedeutung. Jahrtausende lang musste das Pferd dem Menschen dienen und mithelfen, die Grundlagen einer Entwicklung zu legen, die nun infolge des Kraftwagens das Pferd selber überflüssig macht. Ja, wegen den Pferden sind wir also so weit gekommen. Wir haben unsere Grundlage mitgebildet. In wenigen Jahren wird es... Wer? Die Pferde? Die Autos? Seine Tätigkeit? Pferde sind doch nicht tätig. Wenn man Bauern fragen hier in Hürth, wie viele Pferde sind für sie tätig?
Ein Auszug aus der Lesung von Mein Kampf mit dem Schauspieler und Kabarettisten Serdar Somuncu war das. Herr Somuncu, bei vielen dieser Lesungen haben Sie ja eine Schutzweste getragen. War das Teil der Show oder war es tatsächlich so gefährlich, Mein Kampf auf der Bühne vorzutragen?
Nein, das war nicht Teil der Show und das war ein sehr unangenehmer Part an dieser ganzen Sache, dass natürlich je bekannter es wurde, auch umso mehr Zuschauer kamen, die die Vorstellung stören wollten. Und das nicht immer nur aus dem rechten Lager, wir hatten auch Übergriffe und Angriffe aus dem linken Lager. Gott sei Dank viel weniger, aber nicht umso weniger gefährlich. Es ist eine Wahrheit gewesen, die ich erfahren habe, die ich gelernt habe hinzunehmen, aber die, an die ich mich bis heute nicht gewöhnen möchte. Denn es kann nicht sein, dass ein kleiner Teil der Gesellschaft, und das ist ein Bezug auch zur aktuellen Situation, der großen Mehrheit vorschreibt, was sie zu denken hat und wie sie sich zu verhalten hat. Und dieses Deutschland in Schutz zu nehmen, dieses Deutschland auch der Vielfalt und der Diversität in Schutz zu nehmen, das fing mit meinem Kampf an und das hat sich bis heute gezogen. Und da nehme ich dann manchmal auch in Kauf, dass Leute anderer Meinung sind und im schlimmsten Fall sogar bereit sind, ihre Meinung mit Gewalt durchzusetzen.
Diese Angriffe von links, hat man ihnen unterstellt, sie werden Nazi oder Pro-Nazi?
Das kam ja immer wieder. Am Anfang war es die PDS, also die Vorgängerpartei der Linkspartei und der Linken. Und zum Schluss waren es Journalisten, namhafte Journalisten, die eigentlich intellektuell genug sein sollten, ein Abstraktionsvermögen aufzubringen, um zu verstehen, dass jemand, der aus Hitlers Mein Kampf liest, nicht unbedingt Nazi sein muss. Aber auch da, wie gesagt, habe ich mich dran gewöhnen müssen. Es gibt genauso viele unterschiedliche Meinungen, wie es Menschen gibt zu diesem Thema. Und ich kann leider nicht jeden davon überzeugen, möchte ich auch gar nicht, dass das, was ich tue, aus meiner Sicht richtig ist.
Denken Sie, dass diese Reaktionen auch damit zu tun haben, dass Sie als türkischstämmiger Mensch es gewagt haben, sich mit diesem Tabu, Mein Kampf, zu beschäftigen?
Das mag am Anfang so gewesen sein. Ich erinnere mich, dass in der Anfangsphase sehr viele Presseleute, Magazine zunächst angefragt haben und dann aufgrund der Interviews, die ich gegeben habe, wieder zurückgezogen haben, mit der Begründung, es sei zu heikel. Und gut, wenn Sie darüber nachdenken, was nun an dem, was ich gesagt habe, heikel gewesen sein mag, dann kann das dieser Kontext sein. Ich bin aber ein bisschen ab davon, meine Nationalität als Vorwand dafür zu nehmen, dass diese Lesung geschnitten wurde und auch meine jetzigen Projekte ja oft zensiert oder geschnitten werden. Ich glaube, das hat eher was damit zu tun, dass nicht nur die deutsche Gesellschaft noch nicht bereit ist für diese Form von satirischer Auseinandersetzung.
Mein Kampf wird ja an diesem Wochenende wieder gedruckt erscheinen, erstmals in der Bundesrepublik, weil das Urheberrecht nicht mehr gültig ist. Ist das für Sie eine positive Entwicklung, eine Enttabuisierung dieses Werkes?
Es ist eine überfällige Entwicklung und es ist ja auch vor allen Dingen eine Entwicklung, die gar keine ist, denn das Buch existiert schon seit mehreren Jahrzehnten. Es ist zugänglich, frei erhältlich über Internet, aber auch in Buchhandlungen, in Antiquariaten. Worum es jetzt letztendlich geht, ist, dass der Nachdruck erlaubt sein wird. Und die Bayern, die die Urheberrechte besitzen, versuchen, ihr Monopol zu schützen. Und dieses Monopol, das sie bis zum heutigen Tage leidlich verwaltet haben, indem sie gegen jede Neuveröffentlichung geklagt haben, steht ihnen einfach nicht zu. Sie sind weder das Gewissen einer ganzen Nation, noch haben sie den glaubhaften moralischen Anspruch, die Verbreitung rechtsradikaler Propaganda zu vermeiden, manifestiert dadurch, dass sie beispielsweise gegen andere Projekte geklagt haben, die viel unmittelbarer und zugänglicher sind für insbesondere auch Jugendliche. Hm. Ich spreche von der Nationalzeitung, ich spreche von Pamphleten der Pegida, ich spreche auch von der Aufmerksamkeit, die man haben muss, der scharfen Aufmerksamkeit gegenüber der AfD. All das wäre Anlass genug, das Auge des Gesetzgebers auf Dinge zu richten, die viel effektiver behandelt werden müssen als das Verbot und die Freigabe eines bald 100 Jahre alten Schinken.
Angesichts der Debatte darüber und nach dem, was ja, nachdem man gehört hat, wie Sie mit diesem Werk umgegangen sind, stellt sich mir die Frage, die ich gerne an Sie weitergebe. Macht es dann Sinn, ein solches Buch zu verbieten jahrelang und nicht darüber zu sprechen, das so zu tabuisieren, wie es gemacht wurde?
Nein, es macht nie Sinn, Bücher zu verbieten. Es macht mehr Sinn, Gedanken zu ergründen. Und die Gedanken der Menschen, die können sie erst dann verstehen, wenn sie mit ihnen sprechen. Und sie können mit ihnen erst dann sprechen, wenn diese Menschen an Inhalte gelangt sind und die Möglichkeit hatten, sich souverän damit auseinanderzusetzen. Es braucht weder Didaktik noch pädagogische Anleitung, diese Sachen an den Mann zu bringen. Die Leute holen sich das Zeug und sie holen sich es viel lieber, wenn es verboten ist. Und die Mythologisierung des Buches hat meiner Meinung nach viel stärker dadurch stattgefunden und Aufschwung erfahren, dass die Bayern es jahrelang unter Verschluss gehalten haben. Und damit würde ich endlich Schluss machen, indem ich es freigebe, aber wirklich freigebe und nicht in so einem Stückwerk einer kommentierten Fassung häppchenweise den Leuten zur Verfügung stelle.
Der Schauspieler und Kabarettist Serdar Somuncu war das. Seine Lesereise mit Mein Kampf aus dem Tagebuch eines Massenmörders ist wieder als CD aufgelegt worden. Sie ist beim Verlag Random House München erschienen. Herr Somuncu, danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch.
HR Info. Kulturlust.
Schlepperbanden, Drogenkartelle und korrupte Behörden. Das sind die Ingredienzen des heutigen Krimis im Büchercheck. Die Verbrannten heißt dieser Kriminalroman, bei dem es um Flüchtlinge geht. Allerdings nicht hier in Deutschland, sondern in Mexiko. In dem Krimi von Antonio Ortuño erinnert dennoch einiges an das Deutschland heutiger Tage. Fängt das Buch doch mit einem Feuer in einer Unterkunft für Flüchtlinge an. Karin Trappe hat die Verbrannten für uns gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Das absichtlich gelegte Feuer in der Aufnahmestelle für Flüchtlinge hat 40 Tote und Dutzende Verletzte gekostet. Doch in Santa Rita, einem fiktiven Ort tief im Süden Mexikos, ist niemand wirklich an der Aufklärung interessiert. Die Sozialarbeiterin Irma von der Nationalkommission für Migration bekommt das zu spüren, als sie bei der Untersuchung helfen soll. Die Beamten weichen aus und die Flüchtlinge, die meisten aus Zentralamerika, auf dem Weg in die USA, schweigen beharrlich. Irma versucht, die Strukturen in dem Dorf zu ergründen und erhält Informationen über rivalisierende Banden, die ihre Geschäfte mit den Flüchtlingen machen. Am meisten hilft ihr jedoch Jane, eine 20-jährige Überlebende des Feuers, die sich Rache geschworen hat. Dann aber gibt es einen weiteren Anschlag auf die Flüchtlingsunterkunft, mehr Tote, noch mehr Gewalt. Bis Irma merkt, dass Polizei, Behörden und Kriminelle unter einer Decke stecken.
Wie es geschrieben ist.
Die Verbrannten von Antonio Ortuño ist das vielschichtige Porträt eines menschenverachtenden Systems. Der mexikanische Autor erzählt die Ereignisse in Santa Rita aus verschiedenen Perspektiven. Neben Irma kommen auch Behörden, Opfer und Täter zu Wort. Die Grausamkeiten werden nicht beschönigt. Im Gegenteil gibt es zum Teil drastische Schilderungen von Gewaltszenen, die fast dokumentarischen Charakter haben. Zugleich spürt man immer die Wut und den Zorn des Autors über den alltäglichen Rassismus in Mexiko. Das ist wahnsinnig spannend erzählt, auch wenn die Nähe zur Realität oftmals schmerzt.
Seine Rolle in dem Geschäft, das hier betrieben wird, sei lediglich, die Migranten zu bewachen, die mit dem Zug aus Zentralamerika kommen. Sie würden den Schiebern aus dem Süden abgekauft. Manchmal beschränke man sich darauf, von den Migranten zusätzliches Geld zu verlangen, damit sie passieren dürfen. Oder man verkaufe ihnen ein bisschen Wasser oder Essen. Manchmal, wenn die Gruppe groß ist und danach aussieht, dass man ihr mehr abknöpfen kann, entführe man sie. Von einigen bekomme man Lösegeld. Andere würden gezwungen, als Fischer von anderen Unglücklichen zu arbeiten oder gleich als Spitzel. Wenn einer sich weigere, dann werde er halt getötet. Dasselbe gelte für die, die fliehen. Allerdings bestätigt Morro nur, dass seine Bande von der Situation profitiere und streitet ab, dass Massengräber voller Leichen am Stadtrand von Santa Rita existieren. Zumindest soweit er wisse.
Wie es gefällt.
Die Verbrannten von Antonio Ortuño ist harte Kost. Das ist kein leichter Krimi, den man mal so nebenbei liest. Dieses Buch hat mich in Bann gezogen. Es hat mich entsetzt, manchmal angeekelt. Vor allem aber hat es mich wütend gemacht, dass es solche Zustände tatsächlich gibt. Dass Menschen dazu in der Lage sind, anderen Menschen derartiges Leid anzutun. Ein realistischer Krimi, der lange nachhallt.
HR Info, der Büchercheck. Jetzt auch in Ihrer HR Info Partnerbuchhandlung. Alle Infos auf hrinforadio.de.
Die Verbrannten von Antonio Ortuño ist beim Antje Kunstmann Verlag erschienen und kostet 19,95 Euro. Jahrelang war der britische Musiker David Bowie abgetaucht. An seinem 66. Geburtstag im Januar 2013 veröffentlichte er dann plötzlich wieder ein Album, The Next Day. An diesem Freitag nun, pünktlich zu seinem 69. Geburtstag, ist jetzt wieder eine neue Platte von ihm erschienen. Black Star heißt sie. Die Faszination für den wandlungsfähigen Musiker ist ohne Zweifel ungebrochen. Das beweist auch der Kulturwissenschaftler Will Broker von der Universität Kingston. Er will das Phänomen Bowie genau studieren und schlüpft dafür in die Rolle des Musikers und zeichnet sein Leben nach. Gabi Biesinger hat den seltsamen Professor besucht.
Vor der Begegnung mit Will Broker hatte ich mich auf grelle Schminke, schrille Klamotten, Schulterpolster oder zumindest Plateauschuhe eingestellt. Aber der blonde Professor, der Bowie tatsächlich etwas ähnlich sieht, trägt Jeans, weißes Hemd, schwarzes Sakko und fällt auf dem Uni-Campus gar nicht auf. Im Leben des David Bowie ist Brooker gerade in einer eher unauffälligen Phase angekommen, an der Jahrtausendwende.
Das ist noch das Tin Machine Outfit. Mit dem Jahresende habe ich bei meinem Bowie-Zeitplan die 90er eigentlich hinter mir gelassen. Jetzt mache ich Pause, um mir für die 2000er einen Bart stehen und die Haare länger wachsen zu lassen. Das ist ja eine der praktischen Herausforderungen, wenn man 4 Jahrzehnte in einem Jahr nachempfinden will, dass man mit dem Haarwuchs nicht nachkommt.
There are certain things physically that you can't accelerate, such as the growth of your hair.
Im Juni hat Brooker begonnen, wichtige Stationen, Orte und Phasen aus dem Leben von David Bowie chronologisch aufzusuchen und nachzuempfinden. Er hat alle verfügbaren Biografien gelesen und startet im Jahr 1965. Mit krasser Schminke malte der 45-Jährige sich den Ziggy Stardust-Zacken ins Gesicht. Dann kamen Aladdin Sane und der Thin White Duke. Immer mit den entsprechenden Klamotten. Manche Kostüme fand Brooker in Second-Hand-Läden, andere lässt er extra schneidern.
Man kann nicht einfach in ein anderes Jahrzehnt hüpfen. Da gehört jedes Mal sehr viel Planung dazu.
Brooker hörte die Musik, die Bowie in der jeweiligen Zeit hörte. Und lebte zwischendurch wie Bowie auch nur von roter Paprika und Milch. Lediglich das Kokain ersetzte er durch Unmengen von Energy-Drinks. Als Uniprof war ihm die Sache mit den echten Drogen zu heiß. Brooker ließ sich die Zähne bleichen, die Augenbrauen zupfen und mit Sprühbräune einnebeln. Er nahm Gesangsunterricht und tritt ab und zu in Clubs auf.
Die meisten Leute reagieren sehr positiv, wenn sie kapieren, was ich mache. Sie halten mich für ein Bowie-Double und das ist okay.
Als 70er Jahre Bowie reiste Brooker auch nach Berlin, wo der Sänger damals zusammen mit Iggy Pop in der Hauptstraße wohnte, in einer schwulen Bar abhing und durch die Stadt streifte.
It's 155 Hauptstraße. There's a bar next door he used to go to with Iggy, which I think was called Andres Ufer at the time and now it's called Neues Ufer. I guess a pretty early gay bar. Schönberg and Kreuzberg, as I remember. And of course there's places which are named in Where Are We Now, like Cardiff, Börsebrücke, Potsdamer Platz and so on.
Brooker ist überrascht, welches Medienecho sein Projekt ausgelöst hat. Dutzende Zeitungen, holländisches Fernsehen und spanisches Radio waren schon da. Ein bisschen wurde er selbst zur öffentlichen Person und konnte nachspüren, wie das für Bowie sein muss, wenn sich alle für einen interessieren und man den Leuten etwas vorspielen muss.
How does it feel when you adopt a larger than life personality?
Wie fühlt sich das an, wenn man eine überlebensgroße Persönlichkeit annimmt und auf die Bühne bringt? Indem ich Bowies Charaktere angenommen habe, habe ich meine eigene Persönlichkeit überlebensgroß gemacht, mit seiner Hilfe.
Brookers Vermutung ist, dass Bowie sich hinter den Personen, den Charakteren, als die er sich zeigte, immer auch verbarg, um nicht sein ungeschütztes Ich zu offenbaren. Und erst nach jahrzehntelanger Verkleidung traute sich Bowie ab der Jahrtausendwende einfach mit Jeans und völlig normal auf die Straße.
Er musste durch viele Phasen und Charaktere durch, bis er dort angekommen war und sich traute, sich unverkleidet, einfach in Jeans zu zeigen und seine Show etwas runterzufahren.
Professor Brooker sieht seine Reise ins Innenleben von David Bowie weniger als streng wissenschaftliche Forschung an. Die Sache ist für ihn durch die steigende Aufmerksamkeit selbst immer mehr zum Kunstprojekt, zur Performance geworden.
I think it's kind of become an art project in a way because it's become a performance project as more people have become interested in it. When I began,
es fing ja ursprünglich als Projekt nur für mich an. Ich wollte mich ja nur ähnlichen Erfahrungen aussetzen, wie Bowie sie gemacht hat, um zu sehen, was das in mir auslöst. Eine Ethno-Autografie quasi. Doch durch die äußeren Erwartungen wurde ich immer mehr in die Rolle gedrängt, auch zu performen.
So I can kind of do something and think, well, how did that feel? But inevitably, I think, as more people internationally become interested in the project and expectations build, you find yourself performing.
Im Juni ist Brookers Bowie-Jahr zu Ende. Dann könnte auch sein privates Umfeld erleichtert sein.
I think they've been very tolerant and generous.
Alle waren sehr tolerant und großzügig. Seine Erfahrungen will Professor Brooker in einem Buch zusammenfassen.
Ein britischer Professor lebt das Leben des Musikers David Bowie nach. Gabi Biesinger hat ihn porträtiert. Und das war die Kulturlust in dieser Woche. Die Sendung zum Nachhören oder zum Herunterladen finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Diaz.